Puh, ich bin, ich sag mal, immer noch im Werden. Ich bin sicherlich immer noch in der Entwicklung und hoffe, dass das bis zu meinem letzten Tag auch anbleibt, anhält. Und ich bin grundsätzlich einfach sehr wissbegierig. Ich bin sehr neugierig. Ich liebe es, Dinge zu hinterfragen, zu verstehen. Und ja, und ich glaube, das bin ich. Und dann bin ich natürlich in meinen diversen Rollen auch sehr passioniert, sowohl als Gründer und Unternehmer wie auch als Partner.
Willkommen bei meinem Podcast Life, Living in Full Expression. Und ich bin Julia von Winterfeld. Midlife ist keine Krise, kein Stillstand, kein Burnout. Es ist eine Einladung innezuhalten, alte Rollen loszulassen und dich neu zu fragen, wer du wirklich sein willst. Dieser Podcast ist für alle, die spüren, dass da mehr ist, mehr Tiefe, mehr Sinn, mehr Leben, das gelebt werden will. Lass uns also gemeinsam innehalten, neue Wege durch die Gespräche entdecken und dein Leben mit Weisheit, Sinn und Wirkung füllen. Das ist Life. Deine zweite Lebenshälfte beginnt jetzt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Life, Living in Full Expression. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Peter Bravant. Peter ist Unternehmer, Kreativkopf, Teamplayer und mein Mann. Er hat über 25 Jahre in der Werbe- und Kommunikationsbranche gearbeitet, internationale Agenturen geführt und schließlich seine eigene gegründet. Doch neben seiner Karriere gab es einen Moment, der Grundsätzliches verändert hat. Die Diagnose Krebs. Und in dieser Folge sprechen wir darüber, wie Peter mit dieser Krise umgegangen ist, welche Strategien ihm geholfen haben und wie sich sein Blick auf Erfolg, Beziehung und das Leben selbst verändert hat. Also, was kannst du in dieser Folge erwarten? Auf jeden Fall ein ehrlicher Blick auf Unternehmertum in der Lebensmitte. Also, welche Herausforderungen bringt es mit sich und warum ist es manchmal klüger, die Regeln selbst zu schreiben? Persönliche Einblicke in eine existenzielle Krise. Wie verändert eine Krankheit das eigene Selbstbild und was bleibt danach wirklich wichtig? Wie auch neue Perspektiven auf Wachstum und Veränderung. Sprich, wie bleibt man neugierig, offen und mutig, auch wenn das Leben einen herausfordert? Diese Folge ist eine Einladung, innezuhalten und sich zu fragen, was bedeutet für mich ein erfülltes Leben? Und bin ich gerade auf dem richtigen Weg? Viel Freude! Peter, hallo.
Hallo, Julia.
Wir kennen uns schon ein bisschen besser.
Wir kennen uns ein bisschen, ja.
Es ist irgendwie spannend zu sehen, wie wir dieses Gespräch führen werden als Mann und Frau.
Ich bin auch schon ganz aufgeregt, ja.
Und das sind also die Rolle des Mannes und des Vaters und des Partners ist ja eins, aber du hast ja viele weitere Rollen. Du bist Unternehmer, du bist entsprechend auch Partner im Unternehmen und du bist auch jemand, der durch eine große Krise gegangen ist. Ich weiß nicht, ob du sie als Krise bezeichnen würdest, aber da werden wir auf jeden Fall später vielleicht nochmal drauf eingehen. Aber wenn wir mal all das weglassen, wer bist du für dich selbst, wenn du morgens aufwachst?
Ich bin, ich sag mal, immer noch im Werden. Ich bin sicherlich immer noch in der Entwicklung und hoffe, dass das bis zu meinem letzten Tag auch anbleibt, anhält. Und ich bin grundsätzlich einfach sehr wissbegierig. Ich bin sehr neugierig. Ich liebe es, Dinge zu hinterfragen, zu verstehen. Und ja, und ich glaube, das bin ich. Und dann bin ich natürlich in meinen diversen Rollen auch sehr passioniert, sowohl als Gründer und Unternehmer wie auch als Partner, wie auch als Vater oder jetzt auch seit anderthalb Jahren als Großvater, was natürlich auch eine ganz neue Komponente ist. Also mit anderen Worten, da gibt es viele, viele Rollen, die ich mit großer Freude ausfülle.
Und wenn du sagst, du bist also wissbegierig und dass du, wenn du morgens aufstehst, vielleicht gleich sozusagen Wissen an dich nehmen möchtest, was beschäftigt dich denn so innerlich? Vielleicht nicht so sehr in der Außenwelt, aber was beschäftigt dich so innerlich?
Ich stehe jeden Morgen gern auf.
Ja.
Ein neuer Tag heißt ja auch wieder neue Möglichkeiten, neue Entdeckungen. Oft habe ich dann auch so meine 3-4 Eckpunkte im Kopf, was ich an dem Tag alles erleben werde. Und da die Dinge im Zweifel immer spannend oder lustig oder vielleicht sogar sehr angenehm sind, freue ich mich immer auf den Tag. Also es gibt keinen Tag, wo ich wirklich morgens aufwache und sage, keine Lust, sondern ich bin wirklich einer von diesen Gute-Laune-Bären, die morgens wirklich fröhlich aus dem Bett aufsteigen und sagen, ha, wollen wir sehen, was der heutige Tag alles so bringt.
Genau, und sogar mit einem Ritual. Also so auch gut kenne ich, dass ich weiß, wie du aufstehst am Morgen.
Das ist was, so ein kleiner, ich glaube, im Turnunterricht würde man sagen, Schlusssprung. Also mit so einem kleinen, vitalen Sprung aus dem Bett aufzustehen oder aufzuspringen in den neuen Tag, habe ich mir mal irgendwann vor einigen Jahren angewöhnt. Und es macht mir Spaß.
Ja.
Man ist dann gleich irgendwie so ein bisschen wach, macht eine kleine Streckung nach oben. Das ist so ein kurz gefasster Sonnengruß, würde ich fast sagen. Und dann darf der Tag beginnen.
Also dieses immer positiv, optimistisch in den Tag zu starten, ist das eine. Du hast ja jetzt deine Firma Happy seit 15 Jahren. Und ich weiß natürlich aus der Nähe, dass es nicht immer leicht ist. Also, dass ein Unternehmen zu führen auch seine Schwierigkeiten und seine Höhen und Tiefen hat.
Ja.
Also wie behältst du denn dann auch in solchen Zeiten trotzdem diesen Optimismus?
Ich glaube, es gibt so einen komischen Mechanismus. Ich sage das einfach mal so, ich beobachte mich dann immer selbst. Und ich bin aber nur indirekt wirklich betroffen. Also natürlich gab es bei Happy auch Zeiten, wo man dann mal tief im Dispo steckte und sagte, Mann, und eigentlich müsste man jetzt die ganze Zeit sozusagen in Trauer gehen und sagen, hoffentlich kommen wir da wieder raus, was uns dann auch gelungen ist. Aber irgendwie gibt es immer so eine gewisse Distanz, fast zu mir. Ich will gar nicht das so fürchterlich jetzt, dass das so esoterisch klingt, aber ich beobachte mich manchmal selbst in gewissen Situationen, so als wäre ich da nur mittelbar betroffen, sozusagen. Und das ist auch vielleicht Teil dieses Optimismus. Also ich glaube, ich lasse mich schwer aus der Bahn werfen von Dingen.
Also es genau, nennt man so auch so ein Zeugenbewusstsein. Also du bist...
das trifft es ganz gut.
Ja, richtig.
Ja. Man beobachtet sich manchmal selbst. Es schafft eine gewisse Distanz, also erstens zu sich selbst, aber auch zu dem, was einen eben halt gerade betrifft. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Es ist einfach so eine natürliche Prägung bei mir, dass ich dann auch immer sehr ruhig werde, eigentlich so. Und es wirklich in Ruhe beobachte. Und dann aber auch sehr rational, glaube ich, oft überlege, okay, was würde ich jetzt an Peters Stelle tun, um da wieder rauszukommen oder durchzukommen?
Ja.
Und das hilft.
Das glaube ich, ja. Und gibt es denn bei dir Momente, wo du, auch wenn du diesen Zeugenbewusstsein hast, an dir zweifelst?
Also jeder hat Selbstzweifel, ne? Und man sagt immer, bin ich gut genug dafür oder werde ich diese Aufgabe meistern oder wenn du vor, weiß ich nicht, 500 Leuten sprichst, bist du natürlich aufgeregt und so. Und natürlich hast du da immer deine ganz natürlichen Selbstzweifel, die jeder Mensch hat. Aber Das ist das eine. Und das andere ist die Aufgabe. Und wenn man sagt, okay, gut, jetzt hast du mal eine Minute selbst gezweifelt und so, aber jetzt wieder Ärmel hochkrempeln und raus auf den Platz und ein gutes Spiel abliefern, sozusagen. Ich habe manchmal so Fußballanalogien, tut mir leid, aber die bieten sich einfach manchmal so an. Dass man dann wirklich sagt, klar, so die Selbstzweifel, die bleiben jetzt in der Kabine. Und wenn du rausgehst, dann tust du einfach deinen Job und machst den so gut, wie du es nur irgendwie kannst. Und wenn man das dann natürlich auch schon ein paar hundert Mal erlebt hat, sozusagen, dann sagt man einfach immer wieder, ja, das funktioniert ganz gut.
Also du hast mich ja letztendlich unbewusst zu diesem Thema und auch zu diesem Podcast gebracht. Und zwar, dieser Podcast geht ja um die Lebensmitte. Und wie können wir unsere zweite Hälfte des Lebens vielleicht besser für manche von uns, vielleicht einfach erfüllender gestalten für andere. Und wenn man jetzt rein von den Jahren das definieren würde, dann würde man sagen, du bist nicht mehr in der Lebensmitte, sondern du bist.
Das wäre komisch, da müsste ich 140 werden oder was, ja.
Genau, also insofern gäbe es ja die Möglichkeit, vielleicht so ein Stück weit zu reflektieren, wie deine Lebensmitte war oder da auch vielleicht manche Weichen möglicherweise anders zu stellen. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, was nochmals zurück, warum du mich zu diesem Podcast gebracht hast, unbewusst, und auch zu diesem Thema. Ich habe einfach dann, als wir, du erstmal und ich dann von deiner Krebserkrankung erfahren habe, hat es mich natürlich auch schon mal, also nochmals bewegt und nicht nur auf der Gesundheitsebene, sondern auch die Fragestellung, habe ich denn eigentlich alles gelebt bislang, was ich denn leben möchte? Weil wenn man sowas hört, dann denkt man erstmal, ich zumindest, auf das Schlimmste. Ja, diese Krebserkrankung bei dir, was hat sich denn für dich entweder in dem Moment oder auch im Verlauf dieser Krankheit verändert?
Naja, also erstens ist das nicht in der Lebensmitte passiert. Also ich würde Lebensmitte bei mir Anfang 50 definieren sozusagen, und da hat es auch viele Veränderungen gegeben. Aber jetzt speziell zu der Krebsdiagnose, die war ja jetzt gerade mal vor, ich glaube, 2 Jahren oder was, oder 1,5 Jahren. Und dann gibt es natürlich verschiedene Reaktionen. Also ich sage mal, die erste Reaktion ist natürlich, das kann doch wohl gar nicht wahr sein. Und dazu muss man vielleicht dann auch wissen, dass ich mein Leben lang immer kerngesund war. Also der Deal war immer so, ich gehe alle 3 Jahre zum Checkup, kriege mehrere Komplimente von meinem Hausarzt und gehe wieder fröhlich nach Hause. Und das war der Deal. Und jetzt bin ich plötzlich bei meinem Hausarzt. Erstens war es eine neue Ärztin, die Praxis übernommen hat. Und zweitens sagte die, das sieht gar nicht so gut aus. Und dann war die erste Reaktion nach dem Motto schon so ein bisschen, das kann doch gar nicht wahr sein. Ich bin doch der mit dem super gesunden Körper. Ich habe meinen Blinddarm noch, ich habe meine Mandeln noch. Also ich habe nie irgendwas gehabt. So, und das Zweite ist dann aber, es gab dann so eine Phase von 4 bis 6 Wochen, die wurde erstmal genutzt, um zu identifizieren, was für einen Krebs das ist. Und da war eine Bandbreite zwischen, ich sag mal, man hat nicht mehr so ganz so viel Zeit. Also die erste Diagnose war ein Verdacht auf Nierenkrebs, und das ist eine ziemlich unangenehme Geschichte. Und die zweite Möglichkeit war dann eine harmlosere, zwar immer noch eine Krebsform, aber gut zu behandeln, die es dann am Schluss dann auch Gott sei Dank wurde. Aber die erste Zeit war dann so eine Hängepartie, dass man gesagt hat, ja, womit hast du es jetzt genau zu tun? Ist es sozusagen A oder B? Und dann habe ich eben halt einfach so hope for the best, plan for the worst. Dann habe ich so meinen Manager-Typus angeworfen und habe, glaube ich, innerhalb von 2 bis 3 Wochen alles geregelt, was man überhaupt nur regeln kann, bis hin zu handgeschriebenen Testamenten, Nachlassverfügungen und so weiter und so fort. Sämtliche Kreditkarten fotokopiert und die PIN-Nummern daneben geschrieben, dass eben halt meine Tochter und meine Frau dann da auch nicht vor dem Nichts stehen, sondern dann gut gebrieft in die Zeit nach meinem Ableben starten können. Und das hat mich, ehrlich gesagt, so beschäftigt gehalten, dass dann die Folgewochen dann die weiteren Untersuchungen dann erfolgten, also mit Knochenmarkspunktion und Gewebeproben und hast du nicht gesehen. Ja, und dann Gott sei Dank, wofür ich extrem dankbar bin, hat es sich dann als eine sehr gut behandelbare Krebsform herausgestellt, das heißt Non-Hodgkin-Lymphom, und bin dann auch ganz knallhart da in die ganze Therapie rein, Chemo, Immun und Cortison, alle 3 Wochen und habe das eigentlich durchgezogen. Und da hat mir dann einfach unglaublich geholfen und auch da ein Wort der Dankbarkeit, dass ich in diesem wunderbaren Land leben darf, in dieser wunderbaren Stadt, und mit dem Fahrrad zur Chemo fahren konnte in eine absolut fantastische Praxis hier in Eppendorf und von so kundigen, kompetenten Ärztinnen betreut wurde, dass ich von Anfang an da einfach ein absolutes Gottvertrauen hatte, dass sich das alles zum Guten entwickelt wird, was es jetzt toi 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 auch getan hat. Mhm. Sozusagen. Und insofern, ich glaube, mein erster Fluchtreflex war wirklich in meine Manager-Methodik zu gehen. Da kannte ich mich aus, da wusste ich, wie es geht. Da habe ich einen Projektplan erstellt, da habe ich Zeitpläne gemacht, da habe ich Briefings geschrieben sozusagen. Gut, das Projekt selbst war jetzt nicht ganz so freudvoll, aber ich glaube, ich habe das ganz gut auf die Reihe gekriegt und das liegt alles noch treu und brav in meinem Rollcontainer zu Hause und kann jederzeit eingesetzt werden. Also mit anderen Worten, ich habe mich in die Produktivität geflüchtet, sozusagen. Aber das fiel mir dann auch nicht so schwer, muss ich sagen. Und das, was dann wirklich schwer ist für mich immer, ist dann das Umfeld zu beobachten, weil das tut mir in der Seele weh, wenn man der Familie, der Frau, der Tochter, ich sag mal, Sorgen bereitet. Mhm. Und das, da habe ich irgendwie eine Schwachstelle, weil das kann ich nicht gut leiden, wenn ich anderen Menschen Sorge bereite. Weiß ich nicht, woran das liegt. Aber das war eigentlich mein größtes Problem, ehrlich gesagt. Es ging gar nicht so sehr um mich, sondern natürlich um die Reaktion im Familien- und Freundeskreis. Und das hat mich am meisten belastet. Ja. Wenn dann plötzlich gute Freunde kommen und sagen, Mensch, das kann doch nicht wahr sein, und kann ich dir irgendwie helfen und so. Und, naja, das war dann, da musste ich schon dran kauen.
Und mir liegt schon fast auf der Zunge zu fragen, woran das liegt. Also ist es, fühlst du dich da verantwortlich, wie du dann auch als Manager das sozusagen kennst oder als Führungskraft kanntest, einfach immer wieder doch für die anderen auch mitzudenken?
Ich habe mal eine ganz tolle Erklärung bekommen, zwar nämlich mal bei einer guten Freundin von uns beiden ein sehr ausführliches Enneagramm habe erstellen lassen. Und das ist war für mich auch eine ganz spannende erste neue Erfahrung. Und für die, die es nicht kennen, es gibt halt 9 Typologien und alle Typologien haben große Stärken. Aber sie haben eben halt auch immer so 2, 3 Watchouts. Und nach diesem Enneagramm und diversen Gesprächen und Tests, da bin ich wohl der klassische Achter. Und der klassische Achter hat große Vorteile. Er ist ein Macher, viele Gründer sind Achter, es sind Leute, die was bewegen wollen und so weiter und so fort. Aber sie haben natürlich auch, wie alle Enneagramm-Typologien, 2, 3 große Watchouts. Und da musste ich schmunzeln, weil ich das einfach selber bei mir selbst entdeckt habe. Also Watchout Nummer 1 ist, halt einfach mal die Klappe. Also gib anderen Menschen Raum. Damit verwandt ist das Watchout Nummer 2. Andere Kinder haben auch gute Ideen. Also nach dem Motto, du musst hier nicht immer die ganze Welt retten, sondern hör auch einfach mal zu. Das lerne ich jeden Tag immer besser. Ich hoffe, dass meine Geschäftspartner das bestätigen können. Und das ist eben halt so eine Typologie, die gern im Machen ist und auch im positiven Machen ist. Und eine der Stärken ist, man ist so ein totaler Tribe-Mensch. Man möchte gern, dass es sein Ängsten gut geht. Und Ängsten, da schließe ich auch alle Mitarbeitenden mit ein und so. Also, dass es seinem Umfeld gut geht. Man ist der Prototyp eines fürsorglichen Providers. Und das passt überhaupt nicht zu so einem Krankheitsbild sozusagen. Das passt gar nicht dazu, wenn du plötzlich mal selber das Objekt des Mitleids bist oder auch des Bedauerns bist und so. Und da gab es schon einen Clash. Da gab es schon einen Clash, dass auf der einen Seite dieser Achter hier immer alles bewegt und macht und tut und dafür sorgt, dass es allen gut geht, wenn es dem plötzlich mal nicht gut geht. Da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Da hilft es dann sehr, wenn man ein bisschen Zeugenbewusstsein, oder wie heißt das? Wenn man ein bisschen aus sich rausgeht und sagt, ah, guck mal, typisches Verhalten, das passt jetzt gar nicht zu deinem Typus. Und dann gibt's ja immer diese Kernfrage, is your type running you or are you running your type? Und das ist ja eine essentielle Frage, dass man da einfach irgendwann erkennt, ach, das sind wieder meine Muster. Das ist wieder genau der Peter, wie wir ihn kennen. Und jetzt darfst du dich mal an was anderes gewöhnen. Nämlich, jetzt darfst du auch mal empfangen. Ja. Und das ist nicht so einfach.
Ja. Also es scheint, genau, vielleicht diese, ich würde es fast sagen, als diese Qualität noch mehr zu integrieren und für dich dann auch noch mehr anzunehmen, also sprich das Empfangen. Und jetzt, wo du sozusagen durch alles durchgegangen bist und gut wieder rausgekommen bist aus diesen, aus der Behandlung, könnte man fast sagen, wäre für mich die Frage, was waren denn da für andere Qualitäten, die dich da durchgeholfen haben?
Ja, schon ein grundlegender Optimismus. Mhm. Also wer weiß, wo der herkommt. Wahrscheinlich muss ich mich bei meinen Eltern bedanken, die ja beide natürlich im Krieg aufgewachsen sind. Mein Vater verletzt, wurde schwer verletzt als Wehrmachtssoldat an der Ostfront, meine Mutter verschüttet in irgendeinem Keller in Hannover. Und irgendwie haben es die durch ihre harte Zeit geschafft. Und ich glaube, die haben sich vielleicht daraus einen Optimismus sozusagen geschaffen, nach dem Motto, es wird schon alles gut gehen, irgendwie am Ende des Tages, den sie dann hoffentlich dankenswerterweise, Gott sei Dank, entweder an mich vererbt haben oder mir einfach in jungen Jahren schon beigebracht haben. So, und ich weiß noch, also die Lieblingskinderbücher bei uns waren natürlich Pippi Langstrumpf, und Pippi Langstrumpf sagt natürlich, hey, toll, das habe ich ja noch nie gemacht, das wird bestimmt gut gehen. Und das ist so ein Mantra, mit dem ich viel anfangen kann. Ich kann sowieso viel mit Pippi Langstrumpf anfangen. Aber nein, das ist das hat man einfach irgendwo drin, und deshalb will ich das auch nicht so highlighten, weil ich kenne auch in meinem Freundeskreis eher die zweifelnden Menschen, wo ich dann auch manchmal sage, Mensch, das kann doch nicht wahr sein, dass du da so an dir zweifelst. Du bist doch ein Megatyp und viel schlauer als ich und was weiß ich und so. Und der dann trotzdem viele Zweifel hat, und da kannst du auch nicht wirklich rankommen. So, ne? Du kannst zwar ihn immer versuchen zu bestätigen und zu bestärken, aber die Selbstzweifel, ja, mit denen muss dann jeder selber versuchen, klarzukommen. Mhm. Weil sie natürlich völlig unbegründet. Das sind ja, wir machen uns ja alle immer viel schlechter, als wir wirklich sind. Ja. Das ist ja furchtbar.
Ja. Also es ist immer wieder eine Aufgabe, sich diesen Fassglaubenssätzen oder entsprechend Gedanken, die man sich ausstellt, also zu denen man dann Beziehungen aufnimmt, sich denen zu stellen. Du hattest ja selber gesagt, dass du eben nicht in der Lebensmitte warst, als du diese Krankheit durchlaufen hast. Trotzdem mag ich fragen, hat sich denn irgendetwas jetzt verändert, wie du auf das Leben blickst?
Ja, absolut. Es gibt da so zwei Ebenen. Die erste Ebene ist, wie crazy ist das eigentlich, dass wir die einzige Spezies auf diesem Planeten sind, die sich ihrer Sterblichkeit bewusst ist. Und was ist das eigentlich für eine unglaubliche Bürde, die uns da Mutter Natur oder der liebe Herrgott oder wem immer man auch glauben möchte, mitgegeben hat, weil das ist natürlich schon ein dickes Pfund, was wir alle irgendwo mit uns rumschleppen, im Gegensatz zu einem Hamster oder Goldfisch oder Eichhörnchen oder Pferd. Sich einfach immer bewusst zu sein der eigenen Endlichkeit. So. Und da bin ich mir eigentlich immer ziemlich bewusst gewesen. So, also vielleicht wie jeder andere Mensch auch, aber der eine vielleicht expliziter und der andere weniger. Ich sag mal, ich brauche jetzt nicht tagtäglich bei mir, aber ich sag mal, Carpe Diem, nutze den Tag, sozusagen, und zwar nutze diesen Tag. Das ist mir schon immer sehr präsent gewesen. Also war die Überraschung meiner Endlichkeit sozusagen nicht so groß, dass sie so früh kommen hätte kommen können. Das war schon eine Überraschung. So, und das führt mich direkt zum zweiten Punkt, nämlich ich habe gelernt, sehr viel dankbarer meinem Körper gegenüber zu sein, der einfach Jahrzehnte wie eine Maschine und sehr unbeachtet von mir mich durch dieses Leben getragen hat und einen großartigen Job gemacht hat, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und urplötzlich stellt der seine Ansprüche. Und zwar in einer Form, die sozusagen die körperliche Gesundheit in den Mittelpunkt meines Lebens gerückt hat. Obwohl meine Onkologin auch immer gesagt hat, sie sind der einzige Patient, wo sich die Therapie nach seinem Leben ausrichten muss und nicht umgekehrt. Bei allen anderen Patienten ist es umgekehrt. Die richten ihr Leben nach der Therapie aus. Gut, darüber haben wir lange drüber gesprochen. Ich habe ja erklärt, dass ich noch voll berufstätig bin und so weiter. Das hat sich alles nicht interessiert. Naja, also aber lange Rede, kurzer Sinn. Also dieses Bewusstsein für den eigenen Körper und diese fantastische Maschine, die man viel zu wenig beachtet, wenn man so ist wie ich, das hat sich deutlich geändert. Mhm. Ich achte noch mehr darauf, was ich esse. Ich koche noch mehr selbst. Ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio jetzt, wie du ja weißt, und versuche ihm einfach ein bisschen Dankbarkeit entgegenzubringen. Hm. So. Hm. Und das ist sicherlich eine Sache, die ich jetzt ganz anders betrachte als vor der Erkrankung. Hm.
Und hat sich etwas auch in Bezug auf... Du hast ja jetzt sehr stark die körperliche Ebene angesprochen oder die Gesundheitsebene auf körperlicher Ebene. Aber hat sich denn etwas für dich auf der Beziehungsebene verändert? Beziehung in jeglicher Form. Ich meine, wir können auch über uns sprechen, aber ich meine jetzt tatsächlich im Allgemeinen, so hat sich etwas in Beziehung verändert für dich?
Ja, ich glaube, ich bin... wertschätzender, also das ist so ein furchtbares Wort, ne? Aber gut, das wird halt viel benutzt. Ich bin wirklich wertschätzender geworden und dankbarer für die Zeit, die gewisse Menschen ihres Lebens mit mir verbringen wollen. Und so rum geht es ja. Ist ja nicht, was ich will, sondern dass, ob das jetzt beste Freunde sind, ob sie Tochter ist, ob es du bist, dass Menschen sich freiwillig entscheiden, Zeit mit mir zu verbringen, und zwar Zeit ihres Lebens. Mhm. Und dafür gibt es eine ganz neue Hochachtung und Wertschätzung, weil ich halt denke, wenn die so ähnlich denken wie ich und so ein ähnliches Bewusstsein haben wie ich und auch sich ihrer Endlichkeit bewusst sind, was für ein tolles Geschenk ist es dann, wenn du Zeit mit diesen Menschen verbringen darfst. Ja. So. Und das ist wirklich etwas, was wir uns zu selten bewusst machen. Es gibt manchmal so Sprüche, so liebe dein Mutterherz, solange es schlägt, wenn es gestorben ist, ist es zu spät und so. Also so alte Sprüche, die einem dann so wieder in den Kopf kommen und sagen, ja, das stimmt eigentlich. Es ist wirklich, wirklich wahr. Also schenke den Menschen, die du liebst, Zeit, weil sie tun dasselbe.
Ja, sehr schön, sehr schön. Wenn wir zurück in deine Lebensmitte blicken, und das ist immer wieder eine Frage, wann ist denn eigentlich die Lebensmitte? Die Lebensmitte, zumindest auf Papier, sagt, dass wir vom Alter zwischen 39 und 65 uns in der Lebensmitte befinden. Mhm. Und trotzdem ist es eine sehr subjektive Wahrnehmung. Ich mag immer wieder gerne sagen,
die Lebensmitte beginnt dann, wenn wir uns die Frage stellen, was kommt jetzt als nächstes? Beziehungsweise da, wo du mich auch immer wieder gerne zitierst, wenn ich merke, dass ich die Leiter an die falsche Wand gesetzt habe und die Leiter hochgegangen bin, aber gerne doch die Leiter an eine neue Wand stellen würde wollen. Wie war das denn für dich? Wann und wie, glaubst du, hat sich bei dir die Lebensmitte eingestellt?
Ja, ich glaube, das kann ich schon ziemlich klar konkretisieren. Und zwar auch deshalb, weil es ist ja nicht völlig autonom, dieses Gefühl, ui, jetzt ist meine Lebensmitte. Sondern da gibt es ja auch mehrere Rahmenbedingungen, sag ich mal. Und ich weiß nicht, inwieweit das jetzt prototypisch ist, aber meine Lebensmitte hatte sich durch ein paar äußere Faktoren sehr klar konkretisiert. Das eine ist, meine Tochter war sozusagen aus dem Teenager-Zeitalter raus, ging studieren und brauchte mich nicht mehr in diesem Sinne. Meine Eltern wurden immer älter und fingen dann auch an, ich sag mal, also mein Vater starb auf eine sehr friedliche, wunderbare Art und Weise, friedlich im Bett. Meine Mutter kam dann ins Altersheim. So. Also das sind ja alles so Elemente, wurde dann auch ein bisschen pflegebedürftig. Das heißt, die erforderte dann auch mehr Aufmerksamkeit. Und da merkst du natürlich irgendwie schon, dass sich die äußeren Rahmenbedingungen erstmal ändern. Und dann war es beruflich gesehen so, dass ich eben halt, ich hatte ja eine große Karriere gemacht, über 20 Jahre, fast 25 Jahre in großen internationalen Network Agencies, war 5 Jahre in Amsterdam, war 5 Jahre in Frankfurt, bin wirklich ein Dutzend Mal um die Welt geflogen in meiner Worldwide Account Director Rolle, die ich aus Amsterdam wahrnehmen durfte. Lange Rede, kurzer Sinn, da habe ich dann auch gemerkt, egal wie hoch du steigst in diesen Konstrukten, es gibt immer einen Tom, Dick oder Harry in New York, der sagen darf oder kann, ja, sorry, das geht nicht und das ist so. Und ich erinnere mich an eine Situation, ich nenne jetzt mal keine Agenturnamen, wahrscheinlich ist es eh austauschbar, wo wir einen unglaublichen Erfolgsserie hatten hier in Hamburg und haben 7 Kunden gewonnen hintereinander innerhalb von 1,5 Jahren. Und natürlich ging das einher mit einem entsprechenden Personalbedarf, den ich dann angemeldet habe. Und dann rief mich irgendein Tom, Dick und Harry aus New York an und sagte, ja, Glückwunsch zu eurer tollen Serie, aber das mit diesem zusätzlichen Personal, das will leider nicht klappen, weil Italien ging es ja so schlecht. Und dann habe ich gesagt, also let me stop you right there. Und da ich gerade aus meiner vorherigen Verantwortung für 71 Länder kam, weiß ich genau, wie man dieses Spiel spielt. Aber ich war dann einfach wirklich im Braste und habe dann gesagt, ist das dein Ernst und ist das dein letztes Wort? Und er sagte, ja, wir würden das doch gern, dieses Wachstum direkt in den Bottom Line Growth sozusagen packen, also mehr Profit abliefern. Und dann war ich wirklich sauer. Und habe eigentlich noch an dem Abend entschieden, meine eigene Agentur aufzumachen. Ging dann rüber zu meinem Partner Thorsten Ricken ins Nachbarbüro, sagte, Thorsten, ich hau ab, mach meinen eigenen Laden, kommst du mit? Und so entstand beim Brat Ricken. Und das war eigentlich die tollste Entscheidung, die ich in meiner Lebensmitte treffen konnte, weil urplötzlich hast du alles auf links gedreht. Und du hast zwar die Leiter stand nicht an der ganz falschen Wand, aber ich habe sie um die Ecke stellen müssen, nämlich an die Rand der Selbstständigkeit. Und dann kommt ein Punkt, den ich in meinem Leben nicht vergessen werde, dass nämlich nicht nur Thorsten und ich das für eine gute Idee gehalten haben, sondern auch 6 bestehende Kunden und auch insgesamt 20 Kolleginnen und Kollegen aus dieser ehemaligen Agentur. Und die sind dann alle mit uns gekommen, sozusagen. Und das erzeugt ein Gefühl von Dankbarkeit und Wertschätzung. Das ist schon wieder dieses Wort. Und dass ich einfach bis heute unglaublich dankbar bin, diesen Menschen, dass die, obwohl wir noch keine Adresse hatten, noch kein Büro, noch nicht mal einen Namen oder geschweige eine Handelsregisternummer, dann einfach gesagt haben, ja, nee, wir glauben an den Peter und Thorsten. Und wir machen das mit. Und es war ja nicht so, dass die in einer Agentur gekündigt waren, also überhaupt nicht. Das waren Familienväter, der liebe Matthias, der heute noch bei uns arbeitet, der auch gesagt hat, du, ich finde, das klingt spannend, ich komme mit. Und was ist das für ein Sprung für die gewesen, sich da diesen beiden anzuschließen, mit all der Verantwortung, die sie tragen für ihre Familie und ihr Wohlergehen. Und insofern muss ich sagen, es sind ja noch eine ganze Reihe von denen sind ja immer noch da. Und so wie zum Thema Ageism hier in unserer Agentur, wird man nicht alt, man wird bei uns nur besser. Also das muss ich wirklich sagen, das hat mich natürlich extrem bestärkt. Und ja, so waren wir dann die ersten 10 Jahre an Ricken. Und dann sagte Thorsten, Ricken sagte dann, du, ich habe nicht mehr so Bock und ist mir alles zu viel. Und auch mit dann so 40 Leuten, über 40 Leuten zu groß geworden. Ich will keine Urlaubspläne machen, sondern ich will kreativ sein. So. Und dann haben wir ja den wunderbaren Sascha Hanke gefunden. Und dass aus Brabant Ricken jetzt nicht Brabant Hanke wird, das war mir sowieso klar. Und dann sind wir auch mit deiner Hilfe auf die Suche nach unserem Purpose gegangen, nämlich ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem es Spaß macht zu wachsen, in pursuit of happiness. Und deshalb heißt die Agentur auch happy. So, und das hat mich so wunderbar, ich sag mal, beflügelt, befeuert, begeistert und motiviert, dass ich von meiner Midlife-Krise, in Anführungsstrichen, eigentlich gar nichts mitbekommen habe, sondern das total in Schaffenskraft umgesetzt habe und gesagt habe, okay, also jetzt gibt's diesen Weg weiterzumachen, bis das irgendjemand aus New York anruft und sagt, du, das war's, vielen Dank für deine 65 Jahre. Oder dass du sagst, nee, ich will keinen Anruf aus New York bekommen. Ich will selbst entscheiden, wann hier für mich sozusagen das Arbeitsleben reduziert wird zumindest. Und ja, und so ist es dann gekommen. Das war meine Midlife-Crisis. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, weil das war richtig, richtig gut.
Also zumindest die Schaffenskraft nachgehen.
Absolut.
Die in einem ruft und nicht lange warten, bis entsprechend jemand dann selber für dich dein Leben
gestaltet. Furchtbar, ne? Also wenn man so wirklich, wenn man davon abhängig ist, das ist schlimm, ja.
Ja. Brauchst du Wasser?
Nö.
Okay, dann Kling machen wir so. Weiter. Ja, nö, weil du gerade gucktest auf das Glas und jetzt ist das Glas leer.
Aber so nur trinke ich von deinem Tee.
Danke sehr.
Ja, danke dir.
Also ich würde nochmal gerne zurück zu diesem Punkt, wo dann die Schaffenskraft in Richtung Brabant Ricken kam und du selber sagtest, wie dankbar du bist, dass 25 Menschen da mitgegangen sind.
20,
ja. Oder 20 Menschen da mitgegangen sind. Und eben den Glauben an dich und an Thorsten hatten, dass das was wird. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch was mehr war. Also das eine ist einfach an euch zu glauben. Aber was war denn da? Also ich glaube nicht, dass einfach so 20 Menschen mitgehen. Also war es die Beziehungsqualität? War es einfach, dass alle sich irgendwie selbstständig sich fühlten?
Das ist es doch immer. Das ist es doch immer. Also wenn du, also ich war nie Chef. Ich hoffe es, ich war nie Chef. Ich weiß nicht, also jeder, der das hört und der mich kennt und der denkt, der ist ein Chef, bitte ruft mich an und wir gehen Kaffee trinken. Ich habe eigentlich immer gewusst, we are better as a team than as a bunch of individuals. Das musste ich noch nicht mal in England lernen oder in Amerika. Weil das war einfach für mich immer klar. Ich weiß auch nicht, vielleicht, ich bin ja auch ein leidenschaftlicher Mannschaftssportler. Ich habe ja Jahrzehnte Fußball gespielt. Und das ist, ich weiß nicht, ob man das dadurch dann bekommt. Also dass du einfach so eine Wertschätzung für das Team hast und für die einzelnen Skills, die da zusammenkommen müssen und dass der Torwart was anderes kann als der Rechtsaußen. Aber wir beide brauchen, um dann am Schluss zu gewinnen. Ja. Das ist für mich so logisch wie das Amen in der Kirche. Und insofern war ich, glaube ich, immer ein Teamspieler und natürlich war es so, wir waren, wie gesagt, auch sehr erfolgreich, muss man wirklich sagen, mit diesen 6-7 Etat-Gewinnen da. Und es war ein sehr, sehr gutes Momentum, weil natürlich jeder gern in einem Team mitspielt, wo man Aussicht auf Erfolg hat. Also, aber das war ja auch eine Mannschaftsleistung. Wir sollen ja nicht hier irgendwie Peter und Thorsten machen da irgendwie winken dreimal mit dem Zauberstab und dann hat man plötzlich mehrere Kunden für sich begeistert. Das war immer eine Teamleistung. Also insofern, das war, wie gesagt, man müsste eigentlich die Einzelnen mal fragen, warum bist du damals mitgekommen? Es war ja auch eine sehr gemischte Gruppe, da waren Azubis dabei, war meine Assistentin dabei, da waren altgestandene Kreativchefs dabei und so weiter. Also eigentlich müsste man sie alle mal im Einzelnen fragen. Aber ich glaube, dieser Team Spirit, der hat einfach dazu beigetragen, dass die Menschen alle uns gern gefolgt sind. Und ich weiß noch, wir sitzen ja heute noch in der Speicherstadt im alten Zollhaus in derselben Location wie vor 15 Jahren. Und ich weiß noch, dass Thorsten und ich dann dahin gingen. Wir hatten keinen Strom. Es war stockfinster. Es war irgendwie im November. Wir hatten viele Teelichter aufgebaut in diesen leeren Räumen, wo noch die Malermeisterleiter an der Wand lehnte und es noch nach Farbe roch. Und dann hatten wir Mumsack dabei, ein paar Becher. Und dann waren alle 20 mit uns in dem Raum, also in dem Gebäude. Und dann haben wir gesagt, also wenn ihr denkt, es fühlt sich hier gut an, dann haben wir morgen um 10 Uhr einen Termin mit der HALA und unterschreiben den Mietvertrag. Aber wenn ihr jetzt sagt, oh nee, also hier sehen wir uns nicht, dann sagen wir den Termin ab und suchen weiter. Weil noch ist der Vertrag nicht unterschrieben. Naja, und dann war es halt so, dass alle das toll fanden. Wir sind auch hier direkt am Wandrand fleht und wir sehen die Ebbe reinlaufen und wir sehen sie abends wieder rauslaufen. Und das ist schon eine sehr schöne Location.
Auf jeden Fall. Und jetzt sitzen wir hier in einer Location, die wir beide behausen, sozusagen, unser Coworking Space im Zippelhaus. Ja. Also Coworking heißt Happy und So Works. Und genau, was mich auf jeden Fall interessiert, ist, wie du es anderen jetzt erzählen würdest, weil wir vorhin sagten, Schaffenskraft, folgt eure Schaffenskraft, weil ich höre immer wieder, dass Menschen schon überlegen in der Lebensmitte, was kommt jetzt als nächstes und wie gehe ich das an? Was würdest du denen denn raten? So.
Also ich würde ihnen, ich habe eine Sache verschwiegen, die noch eine Rolle gespielt hat und das weiß ich im Nachhinein, das wusste ich auch im Vornherein schon. Und zwar war mein Vater dann gestorben, sozusagen, also schiedlich friedlich, wie ich schon erwähnt habe, war dann Mitte 80 und hatte auch wirklich seinen Frieden gefunden und ein tolles Leben gehabt. Und dann habe ich mich schon ein bisschen gewundert, warum dann ein Jahr später ich meine Agentur gegründet habe. Und irgendwas muss da schon gewesen sein, dass man es natürlich den Eltern immer recht machen möchte und mein Vater auch keine Gelegenheit ausließ, zu sagen, wie stolz er auf mich ist und dass ich jetzt im World Wide Board of Directors bin und so weiter und das Geld stimmte auch und so. Und wenn ich dem das gesagt hätte mit, ich mache mich jetzt selbstständig, dann weiß ich noch im Nachhinein, ich hätte längere Diskussionen mit ihm führen müssen, ob das eine gute Idee ist. Und weiß der liebe Himmel, habe ich intuitiv so lange gewartet, bis dass er mir nicht mehr im Weg stand, im liebevollsten Sinne gemeint jetzt. Vielleicht ist da was dran. Und das wäre vielleicht mein allererster Tipp. Don't wait until your parents die, sondern mach es, wenn du dich reif fühlst. Das wäre wirklich mein allererster Tipp, weil ich glaube, dann hätte ich diese Agentur vielleicht sogar schon ein paar Jahre früher gegründet. Nicht, dass das einen großen Unterschied gemacht hätte. Jetzt, ich sage ja immer gern, Herr Scholz, der Scholz & Friends gegründet hat, war noch 5 Jahre älter als ich, als er das gemacht hat. Also insofern gehöre ich dann noch zu den Jüngeren mit Anfang 50. Aber was ich damit sagen möchte, ist, macht euch nicht so, man soll sich nicht so abhängig machen von der Agenda anderer Menschen, auf der vielleicht Selbstständigkeit keine große Rolle spielt, sozusagen, sondern schon sagen, hey, wenn du den Wunsch danach hast, etwas zu verändern und in die eigene Hand zu nehmen, dann mach es an dem Zeitpunkt, an dem du dich reif dafür fühlst, sozusagen, oder fast reif, weil ganz reif fühlt man sich ja nie. Das ist wie mit der Diplomarbeit, zu der man sich auch niemals anmelden würde, weil man nie das Gefühl hat, man kann es jetzt. Das wäre das eine. Und das andere ist, ich habe die Erfahrung gemacht, man muss nicht eine 180-Grad-Drehung machen, wenn man eigentlich schon etwas gefunden hat, was man gern tut. Man kann es auch einfach nur in einen anderen Kontext setzen. Und es hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, Kommunikationswelt weg, strategisch, kreativ, konzeptionell, you name it. Und insofern, da gibt es vielleicht auch eine Gefahr zu sagen, ich muss jetzt alles ändern, ich bin unzufrieden, ich bin in der Mitte meines Lebens, jetzt muss eine Drehung her, egal in welche Richtung. Und da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig. Da würde ich auch sagen, es gibt auch Veränderungen, die sind vielleicht gar nicht so radikal und ändern trotzdem dein tägliches Leben auf eine ganz signifikante Art und Weise. Wie zum Beispiel, du unterzeichnest jetzt selbst die Gehaltschecks und das macht nicht mehr irgendeine Buchhaltung oder irgendjemand in New York. Also für mich war das dann richtig.
Also es zeichnet sich, ich würde sagen, noch um das ein bisschen zu verlängern, nicht nur in das Umfeld im Sinne von die Eltern, um mal zurück zu deinem Punkt einzukommen, sondern die Norm und vielleicht sogar auch, was so die gesellschaftliche Norm ist. Also das zu leben, das Konzept, jetzt bin ich hier in dieser Arbeit oder ich benötige das und das, um gut dazustehen, deshalb bleibe ich vielleicht in meiner Arbeit, sondern das alles zumindest zu hinterfragen, ist das das, was ich will oder kann ich da vielleicht etwas verändern, um mir dann noch mehr Erfüllung oder noch mehr Freude zu schenken.
Richtig. Ja, das muss dann auch, es muss auch zu deinem Enneagramm-Typen passen. Ne? Also ich hätte jetzt nicht rücksichtslos auf alle anderen nicht achtend irgendeinen neuen Weg angeschlagen, weil das wäre nicht ich gewesen. Also ich bin nicht der Typ, der einfach alle Brücken abbricht und sagt, ja, war nett und jetzt mache ich was ganz anderes.
Wie hat sich denn so vielleicht deine, wenn man das so nochmals anschaut, mit 50 entsprechend deine eigene Unternehmung aufbauen, mit Menschen im Petto sozusagen, die das mitgestalten. Wie würde denn oder was hat sich denn in deiner Vorstellung von ein erfülltes Leben damit verändert?
Ja, Autonomie. Also wie gesagt, diese Selbstbestimmung zu finden, also im beruflichen Kontext jetzt, dass eben halt nicht mehr der Anruf aus New York kommen kann oder wie auch immer, dass du einfach dein Leben, dein berufliches Leben selbst autark und bestimmen kannst, sozusagen relativ frei bestimmen kannst. Und das ist einfach so ein Luxus, da ist es dann auch mal nicht so schlimm, wenn man mal ein bisschen im Dispo ist, weil das kann man wieder fixen. Aber Selbstbestimmung oder Abhängigkeit, das ist eine Grunddeterminante. Und wenn du wirklich gern selbstbestimmt leben und arbeiten möchtest, dann musst du dem auch folgen, weil sonst du wirst ja auch immer etwas finden, was dich unzufrieden macht in deiner dann abhängigen Beschäftigung. Ne? Obwohl das vielleicht gar keine Gründe sind, sondern das sind ja nur Symptome letztendlich. Ne? Der Kaffee ist schlecht, die Kollegen sind mies gelaunt, der Chef will irgendwie immer was oder die Chefin. Also du findest dann ja tausend Dinge, die dir nicht gefallen, aber an den eigentlichen Kern, dass du da nicht mehr am richtigen Platz bist, gehst du dann nicht. Und da kann man nur jedem wünschen, dass man sagt, nee, das wahre Problem ist, du bist hier am falschen Ort. Ne? Da gibt's ja dieses wunderbare Gleichnis von dem Pinguin in der Wüste, der halt im entsprechenden Biotop ein so wunderbar elegantes Lebewesen ist. Und ja, vielleicht guckt man sich da mal um und sagt halt, ja, ich bin hier wirklich nicht mehr oder gar nicht am richtigen Platz.
Und das braucht eben Inschau so. Also, dass man wirklich sich nochmals ehrlich begegnet und sagt, ich bin vielleicht wirklich an dem falschen Ort, was nicht immer allen so leicht fällt, sich dem das zuzugeben.
Es gibt eigentlich ein wunderbares Wort dafür, das ist aber, in Deutsch wird aber leider eben halt komplett anders benutzt und dekodiert, und das ist dieses Wort Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein ist ja, wir wissen alle, was Selbstbewusstsein, was damit gemeint ist, ne? Aber Selbstbewusstsein ist unglaublich schwierig, finde ich, du ja durch diese ganzen Masken und Rollen und die Agenda deiner Eltern, Freunde, sozial erwünschtes Verhalten, Schneckendecken und so weiter und so fort. Da musst du ja erstmal durchschauen. Warum machst du das jetzt? Warum redest du so? Warum benutzt du diese Worte? Ach ja, weil das in deiner Peer Group gerade angesagte Worte sind. Ja? Also ich sage so, Achtsamkeit ist ja so eins von diesen Worten, die man ja leider schon kaum noch in den Mund nehmen darf, weil sie so inflationiert benutzt werden, auch von den teilweise rücksichtslosesten Menschen, die ich hier getroffen habe, die ganz gern und ganz besonders viel von Achtsamkeit und Rücksicht und Respekt reden und so, und du immer sagst, ja, für nichts von dem stehst du. Aber das sind halt so diese, wie soll man sagen, Jargon, sagt man, glaubt, ne? Das ist der sozial erwünschte Jargon. Und da muss man einfach durchschneiden und einfach sagen, hey, bin ich das und ist das wirklich für mich, ist das wirklich wichtig oder kenne ich mich selbst eigentlich gar nicht. Mhm. Ja. Also ich hab auch immer gern dieses Beispiel von Toleranz. Toleranz wird ja heute auch ganz, ganz groß geschrieben und ganz oft verbirgt sich da so ein Berg von Gleichgültigkeit, wo ich dann sage, das ist keine Toleranz, das ist absolute Gleichgültigkeit, das ist Desinteresse, das ist für nichts einzustehen, ist auch wahnsinnig tolerant am Ende, weil dir alles egal ist. Mhm. Aber das ist halt der Unterschied zwischen gesunder, guter, offener Toleranz anderen Menschen gegenüber und dieser Gleichgültigkeit. Und wir leben halt in einer Zeit, in der Gleichgültigkeit oft Toleranz genannt wird. Das ist leider das Problem.
Also man sagt gerne, dass wir in der Lebensmitte immer gelassener werden. Würdest du sagen, gelassen geht in den Topf der Gleichgültigkeit oder gelassen ist entsprechend, ja, ich kann das tolerieren, ich kann das annehmen.
So ja, also das sind zwei verschiedene Komponenten. Ne? Also ich glaube, diese Gelassenheit, dieses Wort Zeugenbewusstsein, oder wie heißt das? Das hat mir wirklich gut gefallen, weil das kannte ich noch nicht. Ja. Und es beschreibt das eigentlich sehr gut. Also ich glaube, eine gewisse Gelassenheit stellt sich dann ein, indem man immer mehr begreift, dass man nicht nur eine Person ist, sondern dass man irgendwie, man ist wie so ein handelnder Avatar. Aber dann ist man auch noch jemand, der sich davon löst darf und kann. Und der schaut dann auf diesen Avatar und der kann dann sicherlich auch den Avatar wieder einholen und beeinflussen und sagen, nee, das machst du jetzt mal nicht so. So, also mit anderen Worten, ich will gar nicht mal sagen, dass das wie so eine Art Über-Ich ist, aber ein bisschen hat es schon was davon, dass es einem gut tut, manchmal in dieses Über-Ich zu gehen und einfach sich selber beim Handeln und Leben zuzuschauen und zu sagen, ist das eigentlich das, was du wirklich willst? Also es gibt ja diesen Kantschen Imperativ, ne? Also kannst du das, was du jetzt gerade tust, vor aller Welt verantworten? Und das liebe ich eigentlich sehr, ehrlich gesagt, weil es eine sehr schöne, wie soll ich sagen, objektivere Sicht auf sich selbst ermöglicht und damit auch dieses Selbst-Bewusstsein kreieren kann. Und ich glaube, das ist so der Anlass für mehr Gelassenheit, aber auch schon da einzugreifen, wo man sagt, Peter, jetzt gefällst du mir nicht. Also du machst jetzt Dinge, die ich eigentlich nicht gut heiße.
Also deine eigene Selbstbewusstsein.
Deine eigene Stimme, oder? Genau, richtig. Und wenn du auf sonst nichts in der Welt hörst, auf die kann man
ja so, ja. No. Also es, wenn uns das gelingt, ständig in diesen zwei Bewusstseinszuständen zu sein, also einmal im Zeugenbewusstsein, also eben das Überselbst, was du jetzt gesagt hast, oder eben auch in dem eigenen Bewusstsein, wo man im Körper sozusagen agiert, das ist die höchste Kunst, da hinzukommen, weil wir uns dann zulassen, immer in der Präsenz zu kommen, weil oftmals, wenn du das Wort Avatar nutzt, sind wir einfach auf Automatik und sind einfach in diesem Avatar-Tun.
Richtig.
Ja. Nimm es gar nicht wahr, sozusagen. Richtig. Ja. Aber wenn wir immer wieder unser Zeugenbewusstsein einladen, dann kommen wir in die Präsenz und können da in diesen Blitzsekunden überlegen, wie reagiere ich jetzt oder wie kann ich auf diese Situation eine Antwort geben?
Richtig.
Kommt das aus meiner selbst oder reagiere ich nur blitzartig und bin somit wieder meiner selbst nicht bewusst?
Richtig. Mhm. Und du kannst dann auch, wenn du das ab und zu erlaubst, kannst du auch Dinge korrigieren, wie so dieses falsche Ja oder das schnelle Nein. Mhm. Da kannst du dann einfach mal einen Moment innehalten und sagen, das war jetzt ein falsches Ja. Oder es war ein schnelles Nein. Mhm. Und denk doch da nochmal drüber nach. Und man kann ja alles beheben. Also man kann ja alles korrigieren. Vorausgesetzt, du reflektierst einmal das, was du da in deinem Leben lebst.
Ja.
Und das betrifft Freunde, Partner, Job und Kunden und Kolleginnen und so weiter und so fort.
Ja.
Also wie gehe ich mit anderen Menschen um und wie gehst du mit dir selbst um? Das ist ja auch wieder die Sache, ne?
Ist es dir, würdest du sagen, dir ist es jetzt so im Laufe des Lebens oder zum späteren Leben dann leichter geworden, auch entweder Fehler zuzugeben oder Fehler entsprechend zu reflektieren und dann anders, oder war es dir immer sozusagen gegeben?
Ja, nein, da bin ich wie jeder andere auch. Ja. Am Anfang will man seinen Stand und seinen Status entwickeln, dann möchte ich Karriere machen und Fehler passt nicht zur Karriere. Wobei das jetzt natürlich auch, Gott sei Dank, gibt's ja jetzt auch eine andere Fehlerkultur, um auch mal wieder so ein Jargonwort zu benutzen, aber das stimmt ja wirklich. Also ich sag mal, ich bin ja meine Karriere hat in den 80ern, 90ern begonnen, alle noch mit Schlips, ich glaube sogar Lederschlips damals, selbst in der Agentur, das war furchtbar. Aber das war dann schon, da musste man schon fehlerfrei sein, zumindest wirken. So, natürlich hat man genauso viel Fehler gemacht wie der andere auch, aber der schöne Schein war schon wichtig und man wollte befördert werden und auch für 300 Mark mehr Gehalt und so weiter. So, heutzutage ist es wirklich ein bisschen anders. Das ist vielleicht auch eine neue Denke und die kann ich nur extrem begrüßen, so nach dem Motto fail faster, ne? Oder move fast and break things und solche Dinge. Die war in meiner jungen Karrierezeit nicht so angesagt und das bewundere ich sogar teilweise heute und das beneide ich oder das neide ich ja auch Menschen, die jetzt sozusagen ihre Karriere oder ihren Lebensweg auf die Bahn setzen, dass diese Fehlertoleranz viel größer geworden ist und auch ja die volatilen Zeiten, VUCA-Zeiten, uns dazu auch gerade zu ermutigen, eben halt mehr Dinge auszuprobieren. Und man sagt, ja gut, hat nicht geklappt und so weiter. Also ich sag, manchmal habe ich in meinem kleinen Anekdoten-Sprüchlein-Schatz-Kiste, habe ich so einen Satz, wo ich dann immer denke, ja, der erste Eisbär war auch ein Fehler. Hat sich aber durchgesetzt. War wohl doch kein so großer Fehler, mit einem weißen Fell da über die Eisscholle zu laufen. Also mit anderen Worten, das, was manchmal als Fehler gilt, ist vielleicht nachher genau das, wo der goldene Weg in die Zukunft liegt.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt gelernt habe. Ich glaube, die Zeiten haben sich einfach positiv in die Richtung entwickelt, dass man heute eine größere Fehlertoleranz hat, vorausgesetzt, man macht die nicht allzu oft, den gleichen Fehler.
Mhm.
Am liebsten nur einmal. Und dann daraus lernen.
Und hast du ein Konzept jetzt für deine schon angebrochene zweite Hälfte des Lebens?
Oh, das ist aber nett.
Und entsprechend auch, wo du sozusagen auch mit der Erkrankung jetzt wieder ins Leben trittst und entsprechend neu.
Na, ich war ja nie draußen. Ne? Also das muss ich auch sagen. Und das möchte ich auch, ich muss da aufpassen, was ich sage, weil es gibt auch, jetzt um das nochmal aufzumachen, das Fass, also es gibt Krebserkrankungen, die ganz furchtbar sind und ich habe die selber in meiner Therapiepraxis ja hautnah erlebt und ich gehöre zum Glück nicht zu dieser Kategorie sozusagen. Also ich hatte zwar das ganze Programm, auch mit Chemo und Immuntherapie und so, aber es war keine so große Belastung, wie es für manche andere Menschen ist, weil die eine ganz andere Dosis oder Kombination oder was auch immer bekommen. Also insofern muss ich da sehr, sehr aufpassen, was ich da sage. In meinem spezifischen Fall war das so angepasst und so gut sozusagen auf mich zugeschnitten, dass ich vormittags in der Chemo war und nachmittags im Kundentermin. Und das war überhaupt kein Problem, ehrlich gesagt. Gut, abends war ich da ein bisschen müde, aber dann hat sich es auch wieder gelegt. Aber also ich musste jetzt nicht aus dem Berufsleben mich rauskegeln oder so. Und das hat mir sogar gut getan. So. Aber das ist nur in meinem ganz bestimmten Fall. Ja. So, das hat keinen Anspruch auf Allgemeinheit. Nee, genau, richtig. Nein, also insofern muss ich das nochmal loswerden, ne, um das ein bisschen so in den Kontext zu setzen. Und was ich einfach bei mir merke, ist, dass also mein angeborener Wissensdurst, ich habe jetzt vor 2 Jahren Duolingo angefangen und versuche Italienisch zu lernen, du machst ja mittlerweile mit, der ist, glaube ich, unersättlich. So, also, oder wenn ich eben halt einfach, gestern habe ich wieder mir ein Video und Tutorial angeguckt, wie ich ein Musiklied auf der Gitarre spielen kann, was mir sehr gut gefallen hat, sozusagen, das Stück. Also da kann ich nicht sagen, dass sich da jetzt irgendwas großartig geändert hat, außer dass ich weiter mache und lerne und gern mit Menschen rede. Und da würde ich fast schon noch einmal gern mein zweites Hobby in meinem Beruf ins Spiel bringen, nämlich diesen ganzen Marketing-Club, was mir unglaublich viel Spaß macht, weil ich dadurch so viele andere Menschen kennenlerne und mit spannenden Menschen tolle Einblicke und Erfahrungen sammeln kann. Hm. Ja. Und das macht wirklich riesig Spaß.
Also es klingt so dann, dass das Konzept für dich heißen würde, wissbegierig bleiben, neugierig bleiben, ja, lernbereit bleiben und eben auch Beziehungen weiter zu pflegen, um einfach ein erfüllendes oder gelingendes zweite Hälfte des Lebens, wenn man so will, wenn man es jetzt
kategorisch. Das ist immer sehr charmant ausgedrückt, ja,
genau. Aber genau, was würdest du denn vielleicht noch hinzufügen, also für unsere Zuhörenden, was könnte denn noch konzeptionell wertvoll sein?
Ja, das ist jetzt fast wie so ein Closing Statement oder sowas.
Noch nicht, aber.
Nein, also ich glaube, ich habe das eigentlich schon alles gesagt und versuche auch mich nicht zu wiederholen. Aber ich glaube, dieses Konzept des Selbstbewusstseins, das finde ich schon wirklich wertvoll. Mhm. Und vielleicht schaut man auch mal in Kant rein, weil der hat nämlich ziemlich gute Dinge mal formuliert sozusagen, oder auch dieses Sapere Aude, was ja nichts anderes heißt als trau dich deinem eigenen Verstand zu nutzen und zu folgen. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Mhm. Das muss ich schon sagen. Mhm. Und wir sind schon alle in der Verantwortung für das, was wir jetzt hier tun.
Ja.
Und zwar auch mit jeder Meinungsäußerung, mit jeder Tat die mache ich Menschen gern persönlich für verantwortlich. Mhm. I'm holding you accountable for your deeds and words. Mhm. Weil ich finde, dafür sind wir in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft. Und es ist nicht egal, was ich mache, sozusagen. Weil irgendjemand beobachtet mich dabei. Und irgendjemand nimmt sich vielleicht, wenn ich Pech habe, daran sogar ein Beispiel. Also insofern ist es wirklich wichtig, sich bewusst zu sein, wie wir leben, was wir tun, wie wir mit unseren Umfeldern umgehen, mit unseren Peers, Familie, Freunde, auch wie wir mit der Welt umgehen. Also ich würde niemals zu einer Klimakonferenz nach Kairo fliegen, weil ich das allein schon einen Anachronismus finde. Aber gut, das sollen andere Menschen machen, wie sie möchten. Aber ich finde das einfach heuchlerisch. Und dann muss man sich halt selber überlegen, was man macht oder was man nicht macht.
Also es klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Und trotzdem kommt die Frage für mich auf, ja, wie wird man sich seiner selbst bewusster? Also was macht man denn dann? Ist es dieses Zeugenbewusstsein oder ist es entsprechend einfach reflektierter zu werden? Wie kann ich meiner selbst bewusst werden?
Also erstmal hat es bei mir auch ganz lange gedauert, ne? Also um das mal gleich vorwegzuschicken. Und dann haben wir ja dieses wunderbare Gehirn, wo eben halt ja das limbische System immer sagt, haben, 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 wollen, wollen, wollen. Und dann habe aber den leider etwas langsamen Neokortex, also Frontalkortex, der sagt, oh, ich muss doch nochmal drüber nachdenken. Und nicht umsonst gibt es ja so Weisheiten wie, lass mich da nochmal eine Nacht drüber schlafen. Was im Prinzip nichts anderes bedeutet wie, sorry, aber mein Großhirn ist ein bisschen langsam heute. Oder eben halt auch auf der anderen Seite dein Bauchgehirn, dein Bauchinstinkt, wo du ja auch ganz, ganz oft wirklich das Gefühl hast, dass das war jetzt nicht ganz richtig oder das fühlt sich nicht stimmig an oder das bin ich eigentlich gar nicht oder warum nicke ich jetzt und lächle, während ich innerlich eigentlich aufschreie und Nein sage. So. Und das heißt immer so, wie die Axt im Walde nehmen, aber man soll auch nicht ein falsches Ja sozusagen von sich geben, wenn man eigentlich sagt, nee, also wenn man mit Dingen nicht einverstanden ist, dann muss man das irgendwie zu Worte bringen.
Mhm. So. Und das finde ich, genau, ist auf jeden Fall eine notwendige, aus meiner Sicht jetzt notwendige Qualität, die wir alle spätestens in der Lebensmitte kultivieren
entwickeln können. Das ist das Schöne. Es wird einem vielleicht ein bisschen egaler, ob man jetzt sozusagen den sozial erwünschten Jargon spricht oder nicht. So. Und es geht einem sogar fast ein bisschen auf den Senkel, wenn man auf einer Party ist, wo man wieder nur die üblichen Plattitüden und heuchlerischen Statements abgelassen werden und wo du ganz genau merkst, das sind alles nur so vorgeschobene Konzepte, weil irgendjemand denkt, damit kann er jetzt punkten. Ja. So. Und die Passung zu sich selbst, die wird dann ganz oft vernachlässigt. Wo man wirklich schon sagt, das bist du doch gar nicht. Mhm. Daran glaubst du doch gar nicht. Das ist doch gar nicht deine Wahrheit.
So. Und es ist ja vielleicht auch, also von der Gehirnentwicklung ist es tatsächlich so, dass wir sehr gerne die Gehirnforscher bis zum 39. Lebensjahr sind wir noch dabei, alles auf unsere Festplatte aufzuladen. Also wir können noch gar nicht so gut Zusammenhänge auch nicht mit unserer selbst bringen, sondern erst sozusagen ab dem 39. Lebensjahr beginnt dann unser Gehirn Zusammenhänge zu schaffen, aber auch auf unserer selbst Zusammenhänge zu schaffen. Von daher könnte es auch sein, dass es ein ganz natürlicher Prozess ist auch. Wie du sagtest, vielleicht greifen wir eher Sachen auf und sind gar nicht wirklich unsere selbst bewusst, was wir damit sagen, aber es ist halt das, was jetzt gerade gewünscht ist zu sagen oder es ist ein Thema, was man gerade jetzt ansprechen sollte, aber unser Verhältnis dazu oder unsere Beziehung dazu ist gar nicht so bewusst. Was nicht heißt, dass alle Menschen ab 40 jetzt so sich selbst bewusster werden und alle da Jüngere eben nicht. Es kann auch früher oder auch später stattfinden. Das darf man sich nicht zu eng sehen.
Ja.
Aber ich würde genau tatsächlich mit einer letzten Frage an dich noch abschließen. Und zwar, bevor ich zu einem endgültigen Abschluss komme, so was ist denn dein Wunsch für Menschen in der Midlife-Phase, wenn du so auf dein Leben zurückblickst? In dieser Lebensphase, was würdest du anderen wünschen?
Ich finde es erstmal sehr wichtig, dafür ein Bewusstsein einfach zu schaffen. Und zwar mit einem freudvollen, positiven, optimistischen Ausblick. So. Und ich glaube, diese Phase des Lebens ändert sich eben halt auch in vielen äußeren Parametern sozusagen. Und trotzdem lebt man einfach seinen Stiefel weiter, als sei nichts verändert. Also es gibt diesen furchtbaren Begriff der Empty Nester. Ne? Fürchterlicher Begriff, aber trifft es ganz gut. Weil natürlich bist du in deinem Leben, ich sag mal, gute 15 bis 20 Jahre damit beschäftigt, deine Kinder großzuziehen. Und das ist eine fabelhafte, segensreiche Aufgabe, die ich um nichts in dieser Welt hätte vermissen wollen, sozusagen, weil es gibt nichts Schöneres als Kinder aufzuziehen. Aber was passiert? Die Undankbaren gehören. Irgendwann sagen sie, danke, das war's, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. So. Und dann so weiterzumachen, ne? Also weiterhin Mama und Papa zu sein, da fängt der erste Fehler schon an, dass man eben schon nicht darüber sich austauscht und sich mal zusammensetzt und sagt, aber eigentlich müssen wir uns jetzt auch als Paar nochmal wieder neu kennenlernen und ganz wirklich neu definieren, weil die letzten 20 Jahre waren wir auf eine sehr liebevolle, wunderbare Art und Weise, aber total fremdbestimmt, nämlich aus diesem neuen Menschenkind oder mehreren. So, und das, die Phase ist jetzt abgeschlossen. Und wenn man dann sich nicht zusammensetzt und also in einer Paarbeziehung und sagt, okay, wie gehen denn jetzt die nächsten 10, 15 Jahre weiter? Was sind deine Interessen? Was sind meine Interessen? Was ist unsere Agenda ohne diesen Faktor Kind sozusagen, also Vater, Mutter zu sein? Das ist, glaube ich, der erste ganz, ganz dringender Ratschlag, den ich auch nicht besonders gut gemacht habe, muss ich ehrlich sagen. Also da habe ich auch erst später dazu gelernt, dass man sich wirklich einmal eine neue Agenda setzt und auch natürlich auch guckt, inwieweit passt die gut zusammen, inwieweit kann man da eine große Koalition draus bauen und inwieweit führt der Weg da super in die Zukunft oder stellt man sich gegenseitig in ein Bein, oder blockiert sich gegenseitig, weil das dann eine sehr kurze Halbwertszeit nur noch haben dürfte. Also mit anderen Worten, wie lebt man jetzt als Paar und als Beziehung dieses fast wieder neue Leben, muss man ja wirklich sagen. Weil das letzte Mal, wo man als Paar auf der Welt war, war man vermutlich noch frischer verliebt, noch deutlich jünger, noch sehr viel mehr im Aufbauen, hatte noch die Wünsche für das Haus, was man jetzt vielleicht dann sogar besitzt oder gerade abbezahlt. Also mit anderen Worten, das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage. Wie geht's für uns zwei von diesem Zeitpunkt jetzt weiter? Mhm. Und ich glaube, genau dieselbe Frage muss man auch mal an seinen Job stellen. Da muss man sich dann vielleicht seinen Job als Person vorstellen und einfach mal einladen an den Tisch und dann eine Unterhaltung mit seinem Job haben. Also im Motto, du Liebling, das war jetzt die letzten 20 Jahre. Soll es denn jetzt genauso weitergehen die nächsten 20 Jahre? Oder möchtest du dich verändern? Möchte ich mich verändern? Wie können wir gemeinsam eine glückliche Zukunft für uns beide gestalten? Mhm. So. Mhm. Und das ist gar nicht so schwierig, dass man seinen Job einfach mal als Menschen, als Person einlädt und sagt, we need to talk.
Und es gibt auch so eine schöne Coaching-Aufgabe, wo man zwei Stühle auch hinstellt und dann kann man sich tatsächlich immer wieder auf die andere Seite setzen und somit wirklich in Dialog kommen.
Absolut. Mhm. Oder wenn du eine ganz tolle Kollegin hast oder Kollegen, dann kann der oder die sogar diese Rolle mal einnehmen. Dass man sagt, du bist jetzt die Agentur happy. Mhm. Und ich möchte mich gerne mal mit dir unterhalten.
Ja. So. Ja.
Oder du hast einen tollen Partner wie ich mit dem Sascha. Und kannst sagen, Sascha, ich bin jetzt ja auch schon über 65. Ich würde gerne mal mit dir reden, wie mein Weg weitergeht, weil du bist gerade mal 50.
Ja.
So.
Ja.
Das ist natürlich, aber es gibt immer Wege, das zu adressieren. Aber der erste Impuls, der erste Gedanke muss in deinem Hirn entstehen. Nach dem Motto, it's time to talk.
Ja, ja. Das passt so schön, weil ich frage immer meinen Gästen zum Schluss, hast du eine Frage, die du gerne hinterlassen würdest, sodass der nächste Gast oder die Gästin diese Frage bekommt? Mhm. Und witzigerweise für dich steht die Frage, wie verändert sich Liebe in der zweiten Lebenshälfte? Mhm. Und wie ist das bei dir? Mhm. Kannst du darauf eine Antwort geben? Also hat sich, wie verändert sich Liebe in der zweiten Hälfte?
Also Liebe ist ja jetzt erstmal ein chemischer Prozess. Also das ist ja gar nicht beeinflussbar in dem Sinne. Das ist ja, das springt dich ja an wie ein Schnupfen. Und ich glaube, wenn ich die Frage richtig hinterfrage, dann heißt es eigentlich Zweisamkeit oder Gemeinschaft sozusagen. Und ich würde schon sagen, wenn du jetzt heute mal einen Schlussstrich ziehen würdest, du würdest jetzt einfach mal so tun, als gäbe es so eine Art Tag Null. Und dann setzt man sich zusammen und sagt, wie wollen wir unsere Zweisamkeit so gestalten, dass sie eben halt ein Optimum an individueller Erfüllung und vielleicht auch Freiraum hat, aber auch eben halt ein Optimum an Gemeinschaft. weil wenn es nur so zwei Satelliten sind, die so nebeneinander durchs Weltall streifen, da entsteht wenig Oxytocin. Ne? Also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Aber wenn ich keine Bindung zu dem anderen spüre, brauche ich eigentlich auch nicht mit dem durchs Weltall streifen, sozusagen. Könnte ich auch auf der anderen Seite der Erde gerade sein. Nein, also das, ich glaube, wie fasse ich das in einen Satz zusammen? Ich würde sagen, du bist jetzt ja an einem Punkt in deinem Leben, wo es mal darüber Zeit wird, nachzudenken. Die Kernfrage hier wäre, wie würdest du dir ab morgen deine Zweisamkeit mit deinem bestehenden Partner, bestehenden Partnerin gestalten wollen? Und allein die Frage, die bringt einen vielleicht sogar schon dazu, zu überlegen, lass uns mal in die Werke fahren und wandern gehen.
Ja, das sollten wir machen.
Ja.
Super Idee.
Genau.
Wir sollten diese schlauen Sachen vielleicht bei uns irgendwie anwenden.
Genau, ich möchte eine Abschrift. Genau.
Also ab in die Berge und wir stellen uns diese Frage. Auf jeden Fall, genau, gibt es von deiner Seite eine Frage, die du gerne, dass ich sie dann an den nächsten Gast bzw. Gästin dann auch stelle.
Habe ich ja eben schon gesagt, praktisch. Ne?
Dieses,
also okay. Nimm deine Zweisamkeit und wie würdest du sie gern fortentwickeln oder weiterentwickeln?
Ja.
Hauptsache, man folgt nicht einer Agenda, die eigentlich schon längst ausgezogen ist.
Ja. Ja, wunderbar. Dann nehme ich die auf jeden Fall mit und danke dir sehr. Ich glaube, da müssen wir jetzt noch auf jeden Fall eine zweite, dritte, vierte Folge. Ich glaube, da können wir noch sehr viel mehr von uns beiden vielleicht auch mal erzählen, im Sinne von, wie wir unsere Lebende weitergestalten. Aber ich danke dir jetzt erstmal wirklich für dieses Gespräch, für dieses Mann, Frau, Ehepartner, Ehepartnerin, dass wir so zusammensetzen können. Und vielleicht irgendwann mal diese Folge zusammen anhören werden und denken, Mensch, wie gut, dass es uns beiden gibt. Also
ja.
Vielen, vielen lieben Dank, dass du
herzlich
hier
heute
bist.
War sehr schön, hat viel Spaß gebracht und ein bisschen wie bei unserem Abendessen.
Ja, genau. Wir setzen später fort. Danke.
Danke.
Ich kann wirklich nur von Herzen Danke an Peter, an meinen Mann sagen, der sich für dieses offene, ehrliche Gespräch gestellt hat. Ich finde, er hat uns wirklich auf seine Reise mitgenommen durch die Herausforderungen, die Krisen und auch persönliche Wandlung. Und ja, er hat uns vor allem gezeigt, dass es nicht darum geht, stehen zu bleiben, sondern immer weiter neugierig zu bleiben, das Leben zu gestalten und die Menschen um uns herum bewusst wahrzunehmen und selbst auch bewusst wahrzunehmen. Wenn euch also diese Folge inspiriert hat, teilt sie gerne mit anderen oder hinterlasst eine Bewertung. Schreibt mir einfach, denn es ist mir ein Wunsch, diesen Podcast so wertvoll wie es nur geht für dich, für euch zu machen. Und wenn du gerade selbst an einem Punkt der Veränderung stehst, stell dir doch einfach vielleicht heute diese Frage. Wie möchte ich meine zweite Lebenshälfte wirklich gestalten? Bis zum nächsten Mal und bis dahin gestalte deine Lebensmitte in voller Ausdruckskraft.